In Ihrer Forschung befassen Sie sich ja unter anderem mit französischen Reisetexten von 1900 bis 1950. Von was für Reisen sprechen wir denn hier? Sind das Sommerflüge nach Italien oder weiter in die Ferne?
Nein, das sind in der Regel keine Sommerflüge nach Italien. Die Autoren reisen schon in entferntere Weltregionen. Die Autoren, mit denen ich mich vor allen Dingen beschäftige, etwa nach China, in den ganzen ostasiatischen, fernöstlichen Bereich, nach Afrika, aber auch nach Lateinamerika, etwa nach Mexiko oder nach Brasilien. Also im Grunde ist die gesamte außereuropäische Welt da betroffen.
Die Leute, die reisen, berichten in diesen Berichten über das, was sie sehen, und haben die Menschen eine wissenschaftliche Intention auch schon dahinter?
Das ist sehr interessant, vor allen Dingen in Frankreich, weil wir da eine Konvergenz beobachten können und eine sehr enge Kooperation zwischen akademischen, wissenschaftlichen Ethnologen auf der einen Seite und Schriftstellern, die ethnografische Literatur schreiben auf der anderen Seite. Wir haben da ganz unterschiedliche Gattungen. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass das immer dokumentarische Reiseberichte sind, sondern das können auch Tagebücher sein, in der französischen Literatur auch gerne Romane oder Prosagedichte. Also es gibt da ganz unterschiedliche Gattungen und Schreibformen. Und das Interessante ist, dass auch die Ethnologen selbst zum Teil literarische Textformen bevorzugen.
Genau, Ethnologie könnte man als Völkerkunde beschreiben. Gut, und diese Texte nehmen Sie an und vergleichen Sie dann mit Texten, die klar wissenschaftlich geschrieben wurden, mit mehr naturorientierten Texten?
Ja, was wir tun ist, wir schauen uns an, wie die Vergleichspraktiken in den unterschiedlichen Texten aussehen und vergleichen dann, da haben Sie schon recht, auch die unterschiedlichen Textformen. Also in meinem Teil des Teilprojekts zur französischen ethnografischen Literatur geht es dann tatsächlich darum zu schauen, wie bestimmte Künstler oder Literaten fremde Kulturen und Völker darstellen und wie Ethnologen fremde Kulturen und Völker darstellen.
Können wir vielleicht noch mal mit einem Beispiel einsteigen von so einem Text, damit sich die Hörenden da was vorstellen können?
Ja, gern. Ich habe zwei ganz kurze Beispiele mitgebracht, die von der Doktorandin und dem Postdoktoranden aus dem Projekt ausgewählt wurden. Einmal ein deutscher Reisebericht von Ilda Pfeiffer aus dem 19. Jahrhundert. Nur ein Satz. Die Ananas schien mir nicht so süß und aromatisch schmackhaft wie die in den europäischen Glashäusern. Das zweite Beispiel ist von einem französischen Autor, Eindrücke aus Afrika, heißt das Buch von 1910. Zitat, die Gala-Vorstellung begann. Zuerst traten die vier Brüder Bucaressas auf, alle in derselben Akrobatenkleidung, bestehend aus einem rosafarbenen Trikot und einem schwarzen Samthöschen.
Und da gucken Sie sich dann quasi an, die Ananas wurde verglichen mit der Ananas zu Hause. Und dieser Vergleich ist quasi etwas, was Sie festhalten, wo Sie gucken, ist es in anderen Texten ähnlich und wie entwickelt es sich über den Zeitraum?
Genau, das wäre das eine Beispiel. Und das ist insofern interessant, als es ein sehr stereotypisierter Vergleich ist. Wie man feststellen kann, ist die Ananas, die hier verglichen wird, eine fremdländische Ananas. Sie wird mit einer europäischen oder deutschen Ananas verglichen und die deutsche ist natürlich besser. Das heißt, hier ist eine gewisse Überlegenheit der europäischen Kultur oder in dem Fall der europäischen Ananas gegenüber der fremdländischen Ananas zu beobachten. Und es ist ein expliziter Vergleich. Das zweite Beispiel ist etwas komplexer. Das entwirft eine imaginäre und fiktive Situation, nämlich eine Zirkusaufführung. Es werden also einfach ein paar Personen beschrieben, die verkleidet sind und bestimmte Bewegungen quasi choreografisch vollziehen. Und hier ist interessant, dass es erstens ein impliziter Vergleich ist. Hier wird also gar nicht mit einer Volksgruppe mit einer anderen verglichen. Wir wissen nur durch den Kontext des Buches, es sind gestrandete und gefangen genommene Europäer, die vor einem afrikanischen Herrscher diese Zirkusaufführung vollziehen. Interessant ist das insofern, als das ein Zitat ist der sogenannten Völkerschauen und der Human Zoos, die im 19. Jahrhundert in fast allen europäischen und nordamerikanischen Metropolen stattgefunden haben, wo tatsächlich Indigene aus unterschiedlichen Weltregionen Europäern vorgeführt wurden, gewissermaßen. Das heißt, hier wird sozusagen eine Umkehrung vorgenommen. Nicht die vermeintlich überlegenen Europäer schauen sich ein Spektakel der Indigenen an, sondern die Indigenen schauen sich ein Spektakel der Europäer an und damit ist auch die hierarchische Relation in gewisser Weise umgedreht.
Und dann versuchen Sie das quasi quantitativ zu messen, inwiefern die Relation, wie oft sie hierarchisch höher von den Europäern kommt oder wie oft sie quasi gedreht wird, wie das aufgefasst wird?
Quantitativ arbeiten wir eigentlich nicht. Okay. Wir versuchen herauszufinden, zum einen, welche Vergleichsobjekte sind eigentlich da? Was wird hier genau verglichen? Werden Volksgruppen verglichen? Werden Sprachen verglichen? Werden Landschaften verglichen? All das tritt in Reiseberichten auf und all das tritt auch in ethnologischen Beschreibungen und Abhandlungen auf. Das eigentlich Interessante ist, die Frage zu stellen, was die Maßstäbe und die jeweiligen Hinsichten des Vergleichs sind. Welche Ordnungsmodelle werden zugrunde gelegt, um überhaupt einen Vergleich anzustellen und in welcher Weise werden dann die verglichenen Objekte zugerichtet, dass eine bestimmte Aussage danach getroffen werden kann. Und das funktioniert ganz unterschiedlich. Also in diesem Fall hier ist es hochironisch etwa. Ja, also wenn eine Zirkusaufführung von Europäern imaginär und fiktiv geschildert wird, dann nimmt das auf eine tatsächliche historische Praxis Bezug und dreht es ironisch um gewissermaßen. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren.
Sie versuchen dann also quasi Rückschlüsse auf das unterliegende Menschenbild der Schrift der Verfasser zu...
Ja, in gewisser Weise ja. Also in welcher Weise Völker einander zugeordnet werden und was die Vorannahmen dafür sind. Der Hintergrund dafür ist auch, dass im 19. Jahrhundert eine wissenschaftliche Methode des Vergleichens, also die sogenannte komparative Methode, entwickelt wurde, die eigentlich immer davon ausging, dass es eine einheitliche Menschheitsentwicklung gibt und Völker auf einer Fortschrittsskala angesiedelt werden können. Und diese Vorstellung wird um 1900, das zeigt sich dann auch vor allen Dingen in den französischen Texten, zunehmend auf den Prüfstand gestellt und kritisch hinterfragt.